aufregenderweise ist heute alles anders in unserem Schnack und Snack. Wir machen nämlich eine Außenaufnahme. Wir sind in der Region Göttingen, genauer gesagt in Landolfshausen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit wir als Essenz. Kimi?
Hallo.
Hallo.
Und Lydia, hallo.
Hi. Also, wir sind alle mit dabei. Und Evi, du bist auch hier. Evi, du gehörst noch nicht zur Essenz, aber du hast ganz, ganz viel Zeit mit mir schon verbracht, denn wir kennen uns schon seit 2006 und haben hier auf deinem Hof ganz viel gemeinsame Zeit verbracht, weil die Teilnehmerinnen in den Kursen ganz viel über Bio wissen wollten. Und ein Ort, wo man das sicherlich sehr, sehr gut erkennen kann, wie Bio eigentlich funktioniert, ist hier bei dir, denn mit dir kann man wirklich immer wieder in die Grundlagen hineingehen und die Grundlagen der Biolandwirtschaft verstehen. Und so freue ich mich wirklich riesig, dass wir hier alle gemeinsam noch stehen, später auch gehen. Wir haben hier ganz Aufregendes vor und ich das ganze Team mitbringen durfte. Also für uns ein echtes Highlight, das ahne ich jetzt schon. Evi.
Ja, mit bürgerlichen Namen heiße ich Eberhard Brunzel-Ulrich und bin seit 1981 Bauer auf dem Käsehof. Wobei am Anfang war der Käsehof noch nicht der Käsehof, sondern das haben wir erst dazu gemacht. Wir haben damals die Hofgebäude gekauft und ganz klein angefangen. Waren einer der ersten Biobetriebe. Und damals war auch vielen gar nicht klar, wie Ökolandbau überhaupt funktioniert. Warum habe ich das gemacht? Ich habe in Göttingen Landwirtschaft studiert. Allerdings mit der Idee, weil ich ja keinen eigenen Hof hatte, irgendwo im internationalen Bereich als Entwicklungshelfer zu arbeiten. Habe mich dann sehr viel mit diesen ganzen Problemen auseinandergesetzt und bin dann zu dem Schluss gekommen, weil ich viele Fragezeichen gesehen habe in dem, was so im internationalen Bereich auch gerade mit Landwirtschaft passiert. Intensive Landwirtschaft, grüne Revolution hieß es damals. Dann habe ich gesagt, da kann ich nicht in diesem System als Entwicklungshelfer arbeiten, aber ich habe auch die Fragezeichen gesehen an der intensiven Landwirtschaft hier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich Entwicklungshelfer in Deutschland. Und so habe ich meine Funktion auch gesehen und es war gut, dass ich dann die Möglichkeit hatte, den Hof hier aufzubauen.
Warst du hier in Landolfshausen zu Hause?
Nein. Ich komme eigentlich aus Bielefeld, also aus der Großstadt und bin ein vollkommenes Stadtkind, hatte aber immer Spaß an Landwirtschaft, auch in meiner Jugend schon und habe auf Höfen mitgeholfen und wusste auch, wie das läuft und dass es auch Arbeit ist. Allerdings, wie viel Arbeit tatsächlich das werden würde, hier auch auf dem Hof, das hatte ich mir auch damals nicht vorgestellt. Ich kann aber sagen, auch wenn es viel Arbeit war, es hat sich trotzdem jeder Tag bisher gelohnt.
Das merkt man dir natürlich auch an, wenn man weiß, wie du für deine Sache brennst. Und jetzt kennen wir uns schon so lange und ich weiß ja, was hinter dieser ganzen Arbeit auch steckt. Du hast es häufig erfahren. Aber was mich immer am meisten beeindruckt hat, ist, deine Frau und du, ihr kommt beide ja nicht aus der Landwirtschaft und hattet aber diese Vorstellung, ihr möchtet das gerne so machen und auch Biolandwirtschaft, oder?
Ja, unbedingt von Anfang an. Am Anfang war das als Selbstversorgerhof geplant. Es gab ja in den 70er, 80er Jahren sehr viel an Alternativbewegungen. In diesem Rahmen haben wir auch angefangen und haben einfach sehr viel Spaß auch an dieser Landwirtschaft gehabt. Erstmal im Bereich Selbstversorgung. Viel selbst machen, möglichst unabhängig sein, möglichst wenig einkaufen müssen. Sachen, die vielleicht jetzt wieder interessant werden unter ganz anderen Vorzeichen. Und wir sind damals eben ja auch die Pioniere gewesen in der damaligen Zeit. Also außer uns gab es noch einen kleinen Demeter-Betrieb hier in der Region, sonst gab es gar nichts. Mhm. Und wir haben sehr viele Erfahrungen dann auch selbst machen müssen. Der Punkt ist dann gewesen, dass wir uns überlegen mussten, machen wir diese Selbstversorgung, was sehr viel Arbeit damals auch schon war, machen wir das weiter und müssen immer noch von außen her Geld verdienen, weil irgendwovon muss man ja auch sein Auto und seine Krankenversicherung bezahlen. Oder bauen wir das so weit auf, dass es hier ein richtiger landwirtschaftlicher Betrieb draus wird. Wir konnten zu der Zeit noch Land bekommen, also hier zu dem Hof gehörte ursprünglich gar kein Land mehr. Mhm. Wir konnten noch Land dazu bekommen, zum Teil zum Kauf, zum Teil zur Pacht und haben dann gesagt, okay, wir springen ins kalte Wasser. versuchen, den Käse, den wir vorher privat gemacht haben, in größerem Stil zu machen und den zu verkaufen. Da hängt dann natürlich die ganze Hygiene- und Veterinärsache mit dran. Aber auch da haben wir einen Sprung ins kalte Wasser gemacht. Und es ist tatsächlich ein funktionierender Betrieb draus geworden, der nicht nur bis heute funktioniert, sondern die Betriebsübergabe an die junge Generation, nicht meine Kinder, sondern eine außerfamiliäre Hofübergabe, hat 2020 stattgefunden. Und es läuft sehr gut weiter. Und von daher ist die Aufbauarbeit nicht umsonst gewesen.
Und immer noch Entwicklungshilfe, aber immer wieder.
Ja, ich habe die Entwicklungshilfe in Anführungszeichen, also was Ökolandbau angeht, das haben wir geschafft. Da sind doch etliche Jahre drüber weggegangen. Ökolandbau ist jetzt von breiten Gesellschaftsschichten akzeptiert, auch wenn das nicht heißt, dass jeder sich gleich nur so ernährt. Aber es ist akzeptiert, das brauchen wir nicht mehr. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Sowohl mit dem Ökolandbau als auch mit den Höfen. Und wir sehen, dass ganz viele Höfe schneller die Türen zumachen, als neue dazukommen können. Dass wir sehr viele Betriebe verlieren. Und in der AWL, wo ist das, ist meine politische Heimat, ist ein Wahlspruch, jeder Hof zählt. Das heißt auch, wir müssen sehen, dass wir die Höfe erhalten, dass wir die bäuerliche Landwirtschaft erhalten und dass wir gleichzeitig den Ökolandbau ausbauen. Das gehört beides zusammen.
Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil als ihr nach Landershausen kamt, war Öko und Bio hier ja auch nicht normal in dem Ort.
Nein, überhaupt nicht.
Ist es heute so?
Das ist sehr interessant. Am Anfang waren wir natürlich die Langhaarigen mit den eigenartigen Ideen und sind aber im Dorf relativ gut klargekommen, weil wir gesagt haben, wir können uns nicht hier hinstellen und warten, bis das Dorf zu uns kommt, sondern wir müssen zum Dorf gehen. Das heißt, für uns war Pflicht, wenn Schützenfest oder wenn Kirmes war, da musst du hin. Egal, ob das unser Musikstil war oder nicht.
Und egal, ob die kurze Haare hatten oder nicht.
Und so sind wir relativ schnell ins Dorf reingekommen und auch mit den Berufskollegen. Die Zusammenarbeit funktionierte dann, dass wir uns gegenseitig respektiert haben. Und was ist heute? Jetzt ist es kam dann ein Biogärtner noch dazu. Und von den 10 landwirtschaftlichen Betrieben, das sind viele für ein Dorf, die wir heute in Landershausen haben, haben wir jetzt 5 ökologisch Wirtschaftende.
Hey, hey.
Ja, also das lag nicht nur an mir, aber vielleicht lag es eher daran, dass die anderen sich gedacht haben, na, wenn die das geschafft haben, das schaffe ich schon lange.
Und ist es auch dann wirtschaftlich lukrativer zu sagen, ich steige auf Bio um, obgleich es mehr Arbeit macht, wie du es eingangs gesagt hast?
Ja, die Betriebe, die jetzt umgestiegen sind, sind reine Ackerbaubetriebe, die natürlich auch von der Förderung vom Ökolandbau profitieren. Und zum Teil ist es so, dass das arbeitswirtschaftliche Argument war für die Betriebe. Sie müssen nicht mehr dauernd mit dem Düngerstreuer unterwegs sein, sie müssen nicht mehr dauernd mit der Spritze unterwegs sein. Das ist für Ackerbaubetriebe wesentlich entspannter. Wenn man natürlich Tiere hält oder in die Verarbeitung der Ware geht, dann wird es wieder ziemlich viel Arbeit. Und das ist auch eine ganz andere Form von Landwirtschaft, als nur reinen Ackerbau zu machen. Ja.
Das heißt, ihr hier auf dem Hof habt ja alles. Ihr habt den Ackerbau, ihr habt die Tierhaltung, ihr habt die Vermarktung, die Direktvermarktung. Ihr schließt den Kreislauf komplett der ökologischen Landwirtschaft.
Wir schließen den Kreislauf noch kompletter, weil man hört das wahrscheinlich im Hintergrund, dass hier Kinderstimmen sind. Und wir machen auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Und gerade mit Kindern und Jugendlichen, denen Landwirtschaft nahezubringen, Ökolandbau nahezubringen, das ist eine ganz wichtige Funktion, gerade in Hinsicht Ernährung. Wie ernähren wir uns in Zukunft weiter?
Wo
kommt das her? Diese Fragen müssen wir bei den Kindern zuerst stellen. Und das ist auch die Zukunft der Entwicklung. Und von daher gehört für mich Ökolandbau bis hin zur Vermarktung, bis zur Kundenbindung und natürlich auch Arbeit ist es nicht, sondern das Öffnen des Hofes für Kinder, das gehört für mich dazu. Und dann ist es ein Ganzes und das macht den Käsehof und das Herz des Käsehofs auch aus. Und auch wenn ich hier nicht mehr der Bauer bin, sondern ich sage immer, ich bin der Alte, Aber das Herz des Käsehofs, das schlägt noch weiter.
Das denke ich. Und ein Herz, das schlägt auch in dir, als du zumindest damals immer gesagt hast, du hast zwar Landwirtschaft studiert. Ökolandwirtschaft, gab es Ökolandwirtschaft eigentlich als Studiengang?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Bei uns im Studium wurde ein einziges Mal was von Ökolandbau erzählt, und zwar nur, um Witz draus zu machen. Das war also ein einziges Statement, wo Ökolandbau drin vorkam. Ansonsten wurde es nicht beachtet oder totgeschwiegen. Und ich habe dann, und das sage ich auch heute noch, wenn ich meine Berufskollegen ärgern will, ich habe Landwirtschaft studiert und bin von der Ausbildung her Diplom-Agraringenieur und dann hinterher zum Bauern aufgestiegen.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil Bauern sind für dich eigentlich die Menschen, die viel kompetenter sind, weil sie ihr Wissen auch anwenden? Oder wieso bist du zum Bauern aufgestiegen?
Weil Bauer sein heißt für mich eine ganzheitliche Sichtweise. Das heißt auch, dass ich nicht nur die Produktion im Kopf habe und nicht nur das Verkaufen im Kopf habe. Natürlich muss man von irgendwas leben. Aber wir müssen auch an andere Wirtschaftszweige denken. Wir müssen auch die sozialen Faktoren bedenken. Wir müssen auch an die Zukunft denken. Und gerade jetzt im Zuge der Klimadiskussion hat Ökolandbau einen völlig anderen Stellenwert. Und gerade in der Diskussion der Ernährung, wie viel Tierhaltung können wir uns leisten? Das sind genau die Fragen, mit denen wir im Augenblick umgehen. Und wir haben beim Ökolandbau etliche dieser Fragen auch schon beantwortet. Mhm. Da kann die Zukunft hingehen. Und das finde ich ganz toll, dass wir hier auch sehr vielen jungen Menschen Mut machen können, zu sagen, ihr steht nicht nur vor der Wand, vor denen auch unsere Generation vieles gefahren hat, sondern wir haben auch ein paar Auswege schon geschaffen und wir müssen es nur konsequent weitergehen.
Und kommunizieren.
Ja.
Und deswegen bin ich doppelt dankbar, dass wir heute auch hier sein dürfen, weil mit unserem Podcast und unserer Podcast-Folge machst du das natürlich auch zugänglich. Wir werden viel auf Bio angesprochen, Bio-Lebensmittel. Natürlich ist das en vogue und natürlich ist Tierhaltung ein Thema. Du hast es gerade schon angesprochen und genau damit wollen wir jetzt erstmal weitermachen. Wir nähern uns jetzt mal den Tieren und dann kommen wir zur nächsten Station, die Tiere. Und jetzt werde ich es gleich wahrscheinlich schon ein bisschen vorwegnehmen. Wir werden ein kleines Tuhuwabuhu im Stall erleben, denn es ist gerade eine ganz besondere Zeit.
Genau.
So, wir sind jetzt in den Stall rübergegangen. Man hört es vielleicht auch gleich so ein bisschen im Hintergrund. Und da haben wir auch gleich ein paar Fragen für dich, Evi. Und zwar sehen wir jetzt hier ganz viele kleine Lämmchen rumtouren. Und die Frage ist, warum jetzt gerade so viele hier da sind.
Ja, Kimi, das ist eine gute Frage, denn warum so viele gleichzeitig? Das wiederum hängt an den Böcken und das hängt an den Tieren, dass sie haben sogenannte saisonale Brunst. Das heißt, im Herbst, wenn die Nächte wieder länger werden, merken das die Tiere und dann werden sie erst brünstig. Und dann werden sie alle gleichzeitig tragend und deshalb kommen alle gleichzeitig mit ihren Lämmern. Und das ist gerade jetzt Anfang Februar meistens der Fall. Das gilt für die Milchschafe, aber auch für die Ziegen. Und jetzt ist Highlight hier im Stall. Vor einer Woche war noch nicht viel los, da waren es nur einzelne Lämmer. Aber jetzt werden jeden Tag wieder neue Lämmer geboren und wir können nachher nochmal rübergehen. Da ist nämlich ein ganz frisch geborenes Schaflämmchen. Und man hört auch im Hintergrund die Lämmchen rufen. Die bleiben bei der Mutter, solange bis sie stabil sind. Und dann kommen sie hier in ihren Lämmerkindergarten, den wir jetzt gerade zwar nicht sehen, aber hören können. Und da werden sie dann weiter großgezogen. Allerdings dann eben mit Kuhmilch, denn die Lämmer würden alles wegsaufen und es wäre für die Käseproduktion nichts mehr übrig. Also von daher, sobald sie stabil sind, Lämmerkindergarten und wir fangen dann das Melken an. Und die Kunden warten ja schon auf den frischen Käse.
Sehr gut. Du hast eben schon den Lämmerkindergarten angesprochen. Was bedeutet denn im Biolandbau artgerechte und lebensgerechte Haltung?
Das Wichtige ist, dass die Tiere wesentlich mehr Platz haben. Und das Wichtige ist, dass sie jetzt im Winter hier im Stall sind, aber im Sommer müssen sie auf die Weide. Sowohl die Lämmer, die dann schon natürlich etwas älter sind, als auch die Muttertiere. Und das heißt auch, dass wir auf der Weide melken. Das ist zwar mehr Aufwand, aber das ist notwendig. Und die Haltung von Tieren auf der Weide ist auch, und das wird gerade unter Klimaschutzaspekten jetzt diskutiert, auch die ökologischste Form der Tierhaltung. Denn die Wiederkäuer, das heißt Kühe und Schafe und Ziegen, können das, was wir Menschen nicht machen können. Die können nämlich Gras fressen und aus Gras schöne Milch herstellen. Das können alle anderen nicht.
Du hältst ja jetzt Schafe und Ziegen. Wieso hältst du keine Kühe?
Also erstmal Schafe und Ziegen, warum eigentlich? Als wir hier auf den Hof kamen, da gab es hier keine Landwirtschaft, aber im Stall standen zwei schwarze Schafe, die wir übernommen haben. Also hatten wir Schafe. Dann bekam ich eine Ziege geschenkt und dann hatte ich eine Ziege. Und die haben sich vermehrt und aus diesen drei Tieren ist die gesamte Herde, die wir jetzt hier sehen können, entstanden. Warum keine Kühe? Wir hatten zwischendurch auch Kühe. Wir hatten eine Kuh, als unsere Kinder klein waren. Die brauchten natürlich auch viel Milch. Und wir hatten auch mal zum Schluss drei Kühe. Aber es war arbeitsmäßig nicht mehr zu schaffen. Drei Sorten Milch zu verarbeiten ist einfach zu viel. Und deshalb mussten die Kühe wieder weichen. Wir haben allerdings jetzt drei Galloway-Rinder. Die machen bei uns Naturschutz und sind das ganze Jahr auf der Weide draußen. Deshalb sehen wir sie jetzt hier nicht. Aber ich wollte eben nicht mehr das einzige Rindvieh auf dem Hof sein.
Sehr schön. Und wie verstehen sich die Ziegen und Schafe so zusammen?
Die verstehen sich, wie man hier auch sehen kann, problemlos. Auf der Weide sieht es ein bisschen anders aus, weil die Ziegen sind die kämpfen ihre Rangordnung immer aus. Die können auch mal ein bisschen rabiater sein. Und da gehen auch Schafe und Ziegen ihre eigenen Wege. Wir sehen auch hier im Stall, dass die Lämmer zwar zusammen sind, aber die Schafe und Ziegen sind im Stall getrennt. Allein auch deshalb, weil wir beim Melken natürlich trennen müssen. Wir melken erst die Ziegen und dann die Schafe. Die Milch wird getrennt verarbeitet, dass wir echten Schafskäse und echten Ziegenkäse hinkriegen. Mhm.
Da weiß ich schon, dass der leider gut ist. Ein Ziegenkäse der ganz eigenen Art für alle, die jetzt gerade die Nase rümpfen und hören, Ziegenkäse, oh nee, ist viel zu streng. Das ist hier ein bisschen anders.
Das Vorurteil haben wir natürlich immer wieder gehabt. Das ist die Frage, wie man den Käse verarbeitet, wie man die Milch verarbeitet, wie sauber man melkt. Und ansonsten kann man die Leute nur überzeugen mit dem Produkt. Mhm. Und unsere Erfahrung ist es immer wieder gewesen, dass die Leute mit Schafskäse anfangen, wenn sie aus dem Urlaub aus dem Süden wiederkommen. Und wenn man der Schafskäse mal alle isst, dann probieren sie auch mal Ziegenkäse. Oh, der schmeckt ja ganz gut. Und die langfristigen Kunden bleiben dann alle beim Ziegenkäse hängen.
Mir ist noch eine Frage aufgefallen und zwar sagtest du, dass die Kleinen hier im Kindergarten dann aber mit Kuhmilch weiter ernährt werden. Ist das ein anderer Einfluss auf den Wachstum oder auch nachher, wenn sie selber dann Milch geben? Ist das ein anderer Einfluss, als wenn sie jetzt von ihren Müttern ernährt würden?
Wir haben das nicht festgestellt bisher. Es gibt auch da meines Wissens keine Untersuchungen drüber. Natürlich ist das Biomilch, das ist klar. Und man kann viel diskutieren dabei. Aber ich glaube, bei den Menschen hat man bisher auch nicht großartige Unterschiede festgestellt, wenn die Kuhmilch zu sich nehmen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es bei den Schafen und Ziegen genau dasselbe ist. Bei der Ziegen- und bei der Schafsmilch, also Ziegenmilch ist ähnlich wie Kuhmilch von der Zusammensetzung her. Schafsmilch hat doppelt so viel Fett und Eiweiß. Von daher muss man die Milch dann etwas höher dosieren, beziehungsweise die Lämmer müssen dann etwas mehr trinken, dann gleicht sich das wieder aus. Und sie fangen aber auch sehr schnell an, festes Futter zu fressen. Also auch nach 2-3 Wochen geht das schon langsam los. Und auch da kann man dann die Ernährung ganz gut damit steuern.
Festes Futter bedeutet für die Tiere dann Heu zu fressen oder womit fütterst du?
Ja, Heu, das sieht man auch hier im Stall, ist überall. Da knabbern auch die kleinen Lämmchen schon dran rum. Die müssen ihren Magen dann auf die Art und Weise ausbilden. Und sie bekommen dann aber auch ein Futter, was auf Getreidebasis ist. Denn nur von Heu alleine können sie sich nicht ernähren. Mhm.
So, wir haben uns schon richtig viel umgeguckt und wir sind so viele kleine süße Ziegen und Schafe. Also wir haben auch ganz viele Fotos gemacht. Wir hatten aber eingangs, hattest du gesagt, dass du und deine Frau zuerst das zur Selbstversorgung gemacht habt. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie ist das, wenn man dann entscheidet, man macht das wirklich als auch Lebenseinkommen und möchte das verkaufen. Auf was musst du als Bio-Bauer dann nochmal mehr achten?
Es fängt bei einer guten Tierhaltung an. Das heißt, ich muss sehen, dass die Tiere gut gehalten werden. Sie sind hier auch auf reichlich Stroh. Und man kann sich da also zu jedem Tier in den Stall setzen. Und die Tiere sollen gesund bleiben. Das ist Punkt 1. Weil sonst ist es auch nicht wirtschaftlich machbar. Dann ist das Wichtige, dass ich die Tiere auch jeden Tag sehe und beobachte. Mhm. Also die beste Krankheitsvorsorge ist, es gar nicht zur Krankheit kommen zu lassen. Dass man schon eher eingreifen kann.
Und das siehst du?
Ja, natürlich. Also wenn man durch den Stall geht oder wenn ich auch beim Melken, sehen wir die Tiere zweimal täglich. Da sieht man, ob es denen gut geht oder nicht. Und man kann oft auch mit natürlichen Heilmitteln eine ganze Menge machen, bevor der Tierarzt kommt. Natürlich, wenn die Tiere ernsthaft krank sind, dann muss auch der Tierarzt kommen, oder bei uns die Tierärztin. Das ist genauso wie bei uns Menschen. Ja, wenn wir ernsthaft krank sind, dann helfen die Hausmittelchen nicht mehr, sondern dann müssen wir tatsächlich auch mal zum Doktor gehen. Das ist das eine. Das heißt aber auch, wenn ich im Vorfeld schon Krankheiten gar nicht entstehen lasse, dann brauche ich auch viele Sachen, die in der konventionellen Tierhaltung im Augenblick noch eingesetzt werden. Also die Menge an Antibiotika zum Beispiel oder auch an Tierarzneimitteln, die vielleicht nicht ganz so ohne sind, die brauchen wir dann gar nicht. Wenn das Tier ernsthaft krank ist, setzen wir auch Antibiotika ein. Aber das passiert vielleicht 2-3 Mal im Jahr und das war's. Und immer nur bei Einzeltieren und niemals vorbeugend.
Okay. Ja. Was trägt denn dazu bei, dass die so gesund bleiben hier bei dir? Ist es das Miteinander zusammensein als Tiere? Also darf man sich das so vermenschlicht vorstellen, dass die auch sich gegenseitig gesund halten?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel interpretiert.
Ja,
die gute Betreuung ist das, was wichtig ist. Und damit ist auch gleich eine Grenze. Ich kann die Tierzahl nicht beliebig nach oben setzen. Denn dann ist genau diese Betreuung nicht mehr gegeben und dann habe ich wiederum eine, man sagt Massentierhaltung, aber Tierhaltungsformen, die eben ohne diesen konventionellen Einsatz auch von Medikamenten nicht machbar ist.
Mhm. Wer beschließt denn, wie viele Tiere du halten darfst?
Also es gibt für bei Bioland auch keine Obergrenze für Schafe und Ziegen, sondern es richtet sich nach dem Platzbedarf. Also so viel, wie ich im Stall Platz habe, kann ich halten, beziehungsweise ich darf nicht mehr als 2 Großvieheinheiten, also das ist dann umgerechnet auf Kühe, dann pro Fläche halten. Ich muss die Tiere von meinen eigenen Flächen ernähren können, überwiegend.
Das ist ja Bioland-Standard, dass du das Futter weitestgehend selber produzieren musst.
Ja. Zwar kann ich auch mal was zukaufen, also es gibt einzelne Komponenten, wie zum Beispiel Eiweißfutter, was wir auch zukaufen, oder gerade dieses Lämmerfutter. Das ist so zusammengemischt, dass es auf den Bedarf der Lämmer gemischt ist. Aber ansonsten produzieren wir eben Heu und auch Getreide, alles auf dem Hof selbst.
Es gibt ja auch noch eine Sichtweise, dass man so die Jahresleistung eines Tieres, bei Kühen, bei Schafen, bei Ziegen wird das nicht anders sein. Ich kenne das aus der Kuhhaltung, dass man die Jahresleistung einer Kuh berechnet, also wie viel 1000 Liter gibt sie, versus dem Denken, dass es eine Lebensleistung gibt. Also dass die Kuh oder das Tier nicht runterrechnen auf die Leistung eines Jahres, sondern auf das Leben.
Das ist insofern ein interessanter oder wichtiger Ansatz für uns, weil das hängt direkt mit Gesundheit zusammen. Wenn ich wie im konventionellen Bereich mit den Turbokühen ganz viel Milch ermelken will, dann hat das dazu geführt, dass eine Kuh in Niedersachsen im Durchschnitt nur 2,3 Jahre Milch gibt, dann ist die körperlich fertig. Und das ist eine Fehlentwicklung und unser Ansatz war dabei, eben nicht auf kurzfristige Leistung, sondern auf Lebensleistung zu züchten. Und Lebensleistung heißt auch, ein Tier, was alt geworden ist, ist auch lange gesund geblieben. Also beide Ziele in einem. Trotzdem müssen wir natürlich auch sehen, dass wir möglichst viel Milch von einem Tier kriegen, denn das ist unsere wirtschaftliche Grundlage. Aber wie gesagt, diese Ausbalancierung, nicht zu viel Milch von denen erwarten, das funktioniert mit der Lebensleistung sehr gut.
Besonders emotional, würde ich mal sagen, ist ja so, wenn Tiere sterben. Also du hast Tiere, die du hier hältst. Die werden irgendwann natürlich auch sterben. Was passiert am Ende eines Lebens mit den Tieren? Wie kannst du das für dich auch so verarbeiten, womöglich? Weil du hast ja auch immer Bindungen zu den Tieren.
Natürlich. Und es hat auch jedes Tier, was gemolken wird, hat auch einen eigenen Namen. Das finde ich ganz wichtig. Aber ich sehe natürlich auch, irgendwann mal geht es nicht mehr. Die Tiere können sich in der Herde auch nicht mehr durchsetzen. Und das wäre eine Quälerei. Und dann muss so ein Tier auch mal geschlachtet werden. Da wird natürlich kein saftiger Braten mehr draus, sondern es wird dann eine Bockwurst.
Da kommt der Name her.
Da kommt der,
ne,
Name her vom Ziegenbock. Oder auch bei den Schafen mal Bratwurst. Und dann fragen mich auch viele, ja, kannst du denn das machen? Ich antworte dann immer, das Tier wäre wahrscheinlich sauer, wenn ich es hinterher nur auf den Müll schmeiße. Warum soll ich es nicht nutzen? Also ich glaube, das ist auch ein Respekt vor dem Tier, dass man sagt, okay, du hast mir lange Jahre lang gedient und das ist jetzt dein letztes Dienen, was du hast für uns.
Ein weiterer Aspekt, der sehr kritisch betrachtet wird, ist ja, warum man Tierhaltung überhaupt braucht. Also wäre es möglich, Landwirtschaft, das heißt auch die Erzeugung von pflanzlichen Lebensmitteln, von Getreide, von Gemüse, von Obst, Sojabohnen, die zu Tofu verarbeitet werden beispielsweise. Ist eigentlich Landwirtschaft ohne Tierhaltung denkbar?
Das wird gerade ganz heiß diskutiert, auch gerade mit den Veganern diskutiere ich darüber. Ich respektiere den Ansatz der Veganer. Auf alle Fälle, aber ich bitte dann eben auch immer darum, meinen Ansatz genauso zu respektieren. Und die Tierhaltung hat sich seit Jahrtausenden mit dem Menschen zusammen entwickelt. Und die Bodenfruchtbarkeit hängt meiner Sichtweise auch an der Tierhaltung. Wir werden das sehen, dass wenn wenig Tiere gehalten werden, wir Schwierigkeiten mit der Bodenfruchtbarkeit bekommen. Das können wir uns vielleicht nachher auf dem Acker nochmal anschauen. Die Diskussion ist noch nicht entschieden, weil wir können jetzt nicht voraussehen, was in 1000 Jahren sein wird. Aber wir können jetzt sehen, wie sich der Boden mit den Tieren zusammen entwickelt hat für unsere Landwirtschaft. Und ich denke, dass wir zwar weniger Tiere halten müssen und die gut, dass wir die Tiere auch nutzen müssen, aber dass wir allein schon wegen der Bodenfruchtbarkeit dieses Zusammenleben brauchen.
Jetzt sind wir bei den Damen angekommen, aus dem Kindergarten weg, wobei der ist noch im Hintergrund da und Sie werden wahrscheinlich auch gleich noch mal zu hören sein. Die Damen sind hier jetzt für sich. Wie alt werden die Damen? Wie alt wird so eine Ziege oder auch ein Schaf?
Ich hatte es vorhin bei den Kühen schon gesagt, diese Fehlentwicklung. Eine Kuh könnte theoretisch ohne weiteres 10 Jahre, auch ich hatte es sogar schon bis 20 Jahre lang gemolken werden. Bei den Ziegen sieht es so aus, dass ungefähr 10 Jahre, dann bauen sie auch körperlich ab, wenn sie die Zähne dann abgekaut sind. Aber bis zu 14 Jahre haben wir auch hier geschafft mit den Ziegen. Und wir haben sie die ganze Zeit gemolken. Also die sind auch so lange gut beieinander geblieben.
Also glücklich und aufmerksam sehen sie ja aus, haben auch alle einen ganz eigenen Charakter. Einige sind sehr neugierig, einige wollen immer gestreichelt werden, glaube ich, ne? Mögen deine Nähe immer noch sehr gern.
Ja, und es hängt auch mit der Rangordnung zusammen. Die Tiere, die Alpha-Tiere sind, die kommen natürlich als erstes neugierig und dann haben alle anderen auch erstmal im Hintergrund zu stehen. Und wenn die dann ihre Neugier gesättigt haben, dann dürfen auch die anderen mal kommen.
Und hat das was damit zu tun, deine Ziegen haben jetzt keine Hörner mehr? Früher kannte ich noch welche mit Hörnern. Wie kam das, dass die jetzt weniger Hörner haben? Ist das wie bei den Kühen, dass die auch enthornt werden?
Nein, enthornen ist grundsätzlich nicht erlaubt nach den Biorichtlinien. Und von daher also beziehungsweise ja, bei den scharfen Ziegen auf alle Fälle. Und es gibt aber bei den Ziegen grundsätzlich immer gehörnte Ziegen und ungehörnte Ziegen. Das ist genetisch festgelegt und wir hatten immer beides zusammen, gehörnt und ungehörnt, bis zu einer bestimmten Herdengröße. Dann war es schwierig. Dann gab es immer wieder bei den Rangordnungskämpfen, die ja ständig stattfinden, mit den Gehörnten gegen die ungehörnten Ziegen Schwierigkeiten. Das hing dann, ging bis zur Todesfolge. Mhm. Und unsere Entscheidung war dann, nur noch die ungehörnten Tiere zu behalten und mit denen weiterzumachen. Und jetzt sehen wir inzwischen eine ungehörnte Herde. Wir hatten bis letztes Jahr noch eine gehörnte Ziege dabei. Der habe ich immer gesagt, du darfst gerne bleiben, du musst dich aber benehmen. Das hat sie gehört und auch gemacht, aber die ist dann jetzt auch aus Altersgründen ausgeschieden. Mhm.
Und wenn wir uns so umschauen, ein letzter Blick auf die Tiere, es sind alles Damen. Wo ist der Herr?
Der ist nicht mehr im Stall. Der wird ja auch nur in der Deckzeit gebraucht. Und es gibt dann meistens eine kleine Bockherde, die ist außerhalb des Stalles, denn gerade die älteren Ziegenböcke, die duften schon etwas strenger.
Wir haben jetzt wieder den Ort gewechselt und sind jetzt im Melkstand. Wir haben ja schon viel jetzt auch über Milch und Melken gesprochen und wollen natürlich gerne wissen, wie geht es weiter, wenn die Milch gemolken wurde und wo. Wir sind hier im Melkstand und es sieht jetzt hier aus wie ein Metalllaufsteg. Wie läuft das hier?
Ja, die Ziegen kommen aus dem Stall, in dem wir gerade waren, hier in den Melkstand rein. Es passen 16 Tiere direkt nebeneinander. Wir stehen etwas tiefer, das heißt, wir müssen uns beim Melken nicht mehr bücken. Das ist auch ganz wichtig. Und das dauert natürlich, gemolken wird morgens und abends, zweimal täglich. Und das Melken dauert, wenn alle gut in der Milch sind und jetzt alle abgelammt hätten, dann dauert das 2 Stunden. Das heißt also, 4 Arbeitsstunden jeden Tag sind allein fürs Melken weg. Hier im Winter ist es dann so, dass wir ganz kurze Wege haben. Die Milch kommt direkt vom Melkstand in den großen Milchkessel, wo sie gekühlt wird. Und dann wird jeden Tag im Sommer und sonst alle 2 Tage im Herbst Käse gemacht aus der Milch. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Im Sommer sind die Wege etwas länger, weil wir ja auf der Weide melken. Das heißt, wir melken die Milch dann in Milchkannen und mit den Milchkannen kommen wir dann hier wieder zur Käserei.
Und vom Ablauf auf der Wiese, da ist ja dann der Melkstand nicht da oder habt ihr so einen Wagen, auf dem dann gemolken wird?
Wir haben genauso einen Melkstand, wie wir ihn jetzt hier gerade sehen, haben wir auf der Weide auch. Der ist fahrbar, dass wir von einer Weide zur anderen fahren können. Und dummerweise haben wir da aber keinen Strom auf der Weide. Das heißt, wir haben dann einen kleinen Dieselmotor, der die Melkpumpe antreibt. Also von Hand melken ist natürlich schon lange nicht mehr, denn wenn man 100 Tiere jeden Tag zweimal melken muss, das ist mit den Händen nicht mehr zu machen.
Du sagst ja so gern, die Revolution der Landwirtschaft fängt unter dem Boden an. Was meinst du damit?
Ja, wir stehen jetzt hier gerade auf einem Acker und gucken, was wächst da. Es ist im Augenblick schön grün, obwohl Winter ist. Hier wächst Klee, Rotklee, hier wächst Gras, hier wächst auch Luzerne, also eine Mischung, was die Tiere dann abfressen werden im Frühjahr, wenn es wächst. Und da sage ich immer, unter dem Boden fängt dann die Weltrevolution an. Und ich erkläre das auch. Wir haben jetzt hier gerade ein Stück Boden rausgenommen und sehen hervorragende Wurzeln von Luzerne und Rotklee. Und an diesen Wurzeln sind kleine Knötchen. Und was passiert da? In diesen Knöllchen sitzen die Knöllchenbakterien und die können das machen, was alle anderen nicht machen können. Die können nämlich den Stickstoff aus der Luft holen und in eine wasserlösliche Form überführen. Und das nutzt die Pflanze aus, das ist ihr Dünger, das ist der Stickstoffdünger, den die Pflanze im Ökolandbau bekommt. Und die Pflanze findet das so toll, was die Bakterien da unten für sie machen, dass sie mit dem Sonnenlicht, gerade scheint die Sonne so schön auf uns, dass sie mit dem Sonnenlicht Zucker macht und das für die Bakterien nach unten in die Wurzeln schickt. Und jetzt muss ich auch erklären, warum ich immer sage, das ist das Revolutionäre dran. Der Ökolandbau unterscheidet sich ja vom konventionellen an einem wichtigen Punkt, nämlich, dass wir auf den Einsatz von sogenannten Kunstdünger verzichten. Und was ist das Problem, gerade in der Energiediskussion? Kunstdüngerproduktion verbraucht unheimlich viel Energie. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, ungefähr pro Stickstoffdünger, Kilo Stickstoffdünger sind das 2 Liter Erdöl. Und wenn man das auf einen Acker dann hochrechnet und auf ein Jahr, dann können das ganz schnell 200 bis 500 Kilogramm oder Liter Erdöl sein, die jedes Jahr als Energie auf einem Hektar lasten.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Zahlen muss man sich mal auf der Zunge zergehen oder durch den Kopf gehen lassen. Du hast 1 Hektar, also 100 mal 100 Meter Ackerfläche. Und da werden, um diesen Stickstoffdünger zu erzeugen, 200 bis 500 Liter Erdöl für genutzt.
Ja, das ist auch der Energieverbrauch, der in der Landwirtschaft eigentlich viel zu hoch ist. Und wir haben jetzt hier bewiesen, dass es auch anders geht. Der Ökolandbau beweist, dass es anders geht. Und das, was die Pflanzen eben hier oben mit dem Sonnenlicht machen, das ist das, was ich sage, das ist solare Landwirtschaft. Wir kommen von der Erdöllandwirtschaft weg zu einer solaren Landwirtschaft. Und deshalb wird auch da die Zukunft liegen.
Und ist das die Revolution?
Das ist auch ein Stück weit Weltrevolution, denn auch Revolution, ich sage immer, wir sind so ein bisschen subversiv, denn wenn die Pflanzen das für uns machen, dann brauchen wir nichts einzukaufen. Mhm. Wir machen uns unabhängig von großen Konzernen, weil wir haben diese ganzen Zuliefersachen nicht. Und auch da liegt ein Stück weit Zukunft drin, dass man von der Produktion von anderen Bereichen sich unabhängig macht.
Mhm. Das heißt, ihr sorgt selber für den Stickstoffdünger auf eurem Boden, also in Form von Leguminosen, die Pflanzen, die du gerade genannt hast. Schafft ihr es auch, den Pflanzenanbau von Getreide oder so zu steigern?
Ja, und das machen wir auch innerhalb der sogenannten Fruchtfolge. Das heißt, was steht in mehreren Jahren dann auf dem Acker? Und nach 2 Jahren von diesem Kleegras wird es umgepflügt und dann kommt das Anspruchsvollste, das ist der Weizen als Brotgetreide. Und der Weizen kann von dem Vorrat, den wir in 2 Jahren hier angelegt haben, das sind ungefähr 200 Kilogramm Stickstoff, die dann nach 2 Jahren Kleegras im Boden sind, und davon kann der Weizen ungefähr 100, 120 Kilogramm verbrauchen. Und dann bleibt der Rest noch für das Jahr drauf. Und deshalb kommt bei uns nach dem Weizen der Hafer, denn der Hafer ist das wichtigste Futtergetreide für unsere Tiere. Und dann haben wir den Vorrat zum größten Teil verbraucht von den 2 Jahren. Das heißt, dann kommt im dritten Glied wieder eine Leguminose. Das ist in diesem Falle ist das nicht Klee und Luzerne, sondern ist die Erbse. Die mischen wir mit Triticale. Triticale ist eine Kreuzung von Weizen und Roggen. Und das ist auch ein sehr gutes Futtergetreide. Da haben wir in der Erbse gleich unser Eiweißfutter mit drin.
Jetzt hast du schon erklärt, wie die Fruchtfolge bei euch aussieht. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was für dich das Problem an einer Monokultur ist?
Also man kann nicht sagen Monokultur, denn wenn ich nur ein Getreide aussehe, ist es in Anführungszeichen auch eine Monokultur. Allerdings bei uns auf dem Acker treiben sich natürlich dann auch andere Pflanzen rum, die man so landläufig als Unkraut bezeichnet. Und wir können im Ökolandbau damit umgehen, wir können mechanisch bearbeiten, aber das Wichtigste ist auch hier die Fruchtfolge. Also ich habe das letzte Fruchtfolgegebiet, nämlich den Roggen, vergessen, weil Roggen ist auch ein gutes Brotgetreide und auch mit viel Nährstoffe. Dann haben wir 6 Jahre was Unterschiedliches gehabt auf dem Acker. Und das ist genau die Lösung vieler Probleme, denn wenn ich immer nur jahrelang Weizen, 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 Weizen anbaue, dann vermehre ich auch die Unkräuter, ganz bestimmte Unkräuter, die dann hinterher gegen das viele Spritzen sogar resistent werden. Und wenn ich aber eine Fruchtfolge habe, wo ich zum Beispiel ein Sommergetreide und ein Wintergetreide im nächsten Jahr abwechsle, dann kann nicht eine einzige Unkrautart so überhand nehmen. Also mit der Fruchtfolge kann ich unheimlich viel steuern und dann darf das Unkraut auch gerne bei mir auf dem Acker wachsen. Es darf nur nicht größer und stärker werden als mein Getreide, was ich angebaut habe.
Ganz besonders wichtig ist ja auch, was für einen Boden du eigentlich hast hier, oder? Also hier in Göttingen, in Landolfshausen, spricht man ja von ganz schweren Böden.
Ja.
Sind die für Roggen besonders gut gemacht, dass der auch nichts
Apfel wächst, der wächst immer? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also eigentlich haben wir hier das Glück, dass wir recht guten Boden haben hier in der Ecke. Wir haben Lössauflage auf dem Boden, aber wir haben auch gerade bei den Feldern, die sehr hängig sind, das erlebt, dass die Bodenkrume, die oben drauf ist, relativ dünn. Mhm. Also das ursprünglich waren mal hier nach der Eiszeit bis zu 1 Meter Löss, fruchtbarster Boden. Und der ist dann durch 700 Jahre landwirtschaftliche Nutzung immer weniger geworden durch die Erosion und liegt jetzt irgendwo in der Nordsee. Und es sind nur noch 10 Zentimeter bei den stark hängigen Flächen übrig geblieben. Das dürfen wir natürlich so nicht weitermachen. Das heißt, wir müssen sehen, dass der Boden immer bedeckt ist mit Pflanzen, dass wir keine Erosion haben, weder Winderosion, wie es im Osten teilweise ist, noch die Wassererosion, die wir hier haben, wenn der Boden nicht bedeckt ist. Und wir müssen den Boden aufbauen. Es muss mehr werden statt weniger. Das, ja.
Ja, also es muss mehr werden, aber die, wie baut man denn guten Boden wieder auf? Also das hört sich so einfach an. Geht das einfach?
Nein, einfach geht es nicht. Man braucht sehr lange dafür. Wichtig ist der Humusgehalt des Bodens. Und dafür braucht man unheimlich viel Geduld und man darf keinen Fehler machen.
Das hört sich total entspannt an.
Ja, ist es nicht ganz. Also ursprünglich auf diesem Boden wäre mal ein Humusgehalt von ungefähr 5% gewesen. Jetzt haben wir nur noch 1,5 bis 2%. Und nur wenn ich gute humusbildende Pflanzen mit anbaue, und dazu gehört zum Beispiel die Luzerne, dazu gehört zum Beispiel auch der Klee, das bringt mehr Humus in den Boden, als wir durch die Bewirtschaftung des Bodens hinterher bei Getreide verbrauchen. Mhm. Wir bauen also langsam auf. Aber um 1% Humus aufzubauen, brauchen wir ungefähr 100 Jahre. Und das heißt, wenn ich also auf die 5% wieder kommen wollte, die hier im Boden optimal wären, dann müsste ich 300 Jahre lang das machen und keinen Fehler dabei. Also ich sage dann immer, wir treffen uns hier noch in 300 Jahren und gucken mal, wie weit ich gekommen bin.
Ja.
Aber das sind langfristige Sachen, die werden auch innerhalb der Wissenschaft bisher viel zu wenig erforscht und es gibt keine Langzeituntersuchungen dazu oder viel zu wenig Langzeituntersuchungen. Mhm.
Woran erkennst du denn, dass dein Boden fruchtbarer geworden ist?
Am einfachsten erkenne ich das, wenn diese Fruchtfolge von 6 Jahren um ist. Nach 6 Jahren wird das Kleegras wieder umgebrochen. Und das lasse ich ungern einen Praktikanten oder Auszubildenden machen, sondern das habe ich immer gerne selbst gemacht. Da sitzt man auf dem Trecker und merkt nach 6 Jahren, das Pflügen geht leichter. Mhm. Also da hat man dann nach 6 Jahren schon so ein bisschen Unterschied und man merkt auch, dass der Boden krümeliger geworden ist, dass die Wasserdurchlässigkeit besser geworden ist. Das sieht man. Mhm. Das können wir jetzt hier im Podcast nicht sehen, aber jetzt gerade bei dem Boden, was ich in der Hand halte, sieht man, dass er sehr schön krümelig ist, dass er vollständig mit Wurzeln durchzogen ist. Die Wurzeln halten den Boden auch zusammen und verhindern, dass es eine Erosion gibt. Also hier passt wirklich alles im Raum.
Und die Wurzeln haben ja noch eine ganz andere Funktion. Also wenn wir über Klimaschutz und Klimawandel reden, dann ist ja diese Durchwurzelung des Bodens auch nochmal deswegen entscheidend, weil das Wurzelwerk CO2 binden kann.
Ja, auch das, ich habe das mal durchgerechnet, wenn ich umstelle auf Ökolandbau, dann müssen die Pflanzen sich wieder selbst ernähren und müssen sich richtig anstrengen. Und das heißt, dass sie mehr Wurzeln machen müssen, um an die Nährstoffe zu kommen. Und wir haben im Ökolandbau dann ungefähr die doppelte Wurzelmasse im Boden. Und doppelte Wurzelmasse heißt auch doppelt so viel Kohlenstoff und doppelt so viel CO2. Und das sind allein durch diese Verdoppelung der Wurzelmasse sind das ungefähr 3 Tonnen CO2 pro Hektar, die ich der Luft entziehen kann wieder. Das ist natürlich in der jetzigen Diskussion eine ganz wichtige Sache. Aber man sollte es auch nicht überbewerten. Also es ist nicht so, dass man jetzt mit CO2-Zertifikaten in der Landwirtschaft Geld verdienen sollte. Denn wie gesagt, das ist eine langfristige Sache und ist nicht innerhalb von einem Jahr ganz schnell zu machen.
Ich möchte noch einmal den Weitwinkel aufmachen, denn wir stehen hier auf dem Acker Man hört es auch am Wind immer wieder, der an uns vorbeirauscht, obwohl es gar nicht so windig ist. Es ist ja ein sehr, sehr schöner Februartag heute. Und wenn wir hier in die Weite schauen, ich nenne es gerne die Toskana des Nordens, es ist einfach nur herrlich. Und wir sehen ja viele Äcker, wir sehen auch die verschiedenen Brüche, wir sehen die Bäume, alles so. Du kannst sicherlich gut erklären, warum es diese Bäume bedarf. Aber was ich auch sagen muss, ist, wir sehen ja auch unterschiedliche Farben der Äcker oder der Felder. Woran liegt das?
Das liegt natürlich an der Düngung. Und ich erzähle da immer gerne diese Geschichte mit der Blattlaus. Weil mich die Berufskollegen auch gefragt haben, ja, wenn jetzt die Blattläuse im Getreide kommen und dann das Getreide schädigen und du kannst da nicht mit Insektiziden spritzen, was machst du denn da? Ich sage, ich mache gar nichts. Ja, das funktioniert aber doch nicht. Ich sage, doch. Ja, warum? Ja, die kunstgedüngten Felder sind einfach dunkelgrüner. Und wenn die Blattläuse, die arbeiten sich ja jedes Jahr aus dem Rheintal wieder bis hierher vor, wenn die dann durch die Gegend fliegen, dann sehen sie unter sich die Farben. Und wenn sie was Dunkelgrünes haben, dann wissen die Blattläuse, da sind Pflanzen, die sind stark gedüngt, vielleicht auch viel gespritzt. Die haben dadurch Kreislaufprobleme. Und wenn sie Kreislaufprobleme haben, haben sie in ihren Blättern viel Zucker, den sie gar nicht um- und abbauen können. Und das wissen die Blattläuse, weil die sind scharf auf Zucker. Und da gehen sie runter. Und die ökologisch bewirtschafteten Felder sind immer ein bisschen hellgrüner. Und da denken sich die Blattläuse, nö, da ist noch alles in Ordnung, da fliegen wir lieber ein Stückchen weiter. Und es ist immer wieder festzustellen gewesen, dass bei den Berufskollegen in den Feldern die Blattläuse ganz dicke in den Ähren drin sitzen und bei uns nicht. Und bei den wenigen, die sich verflogen haben, da kommen dann unsere Nützlinge, die sind nämlich bei uns auch noch da. Die Florfliegen und die ganzen Schlupfwespen und was es gibt. Und die machen mit den Blattläusen meistens innerhalb von 14 Tagen kurzen Prozess.
Drinnen im Warmen und wärmen uns ein bisschen wieder auf. Meine Frage wäre noch, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass als ihr hergekommen seid, dass ihr auch so ein bisschen belächelt wurde. Die komischen mit den langen Haaren war, glaube ich, dein Zitat. Was gibt es heute noch für Vorurteile oder Fake News über Biolandwirtschaft und Biobauern, die du gerne aus der Welt schaffen würdest?
Eine der Argumente oder Kritiken, mit denen wir uns seit Anfang an auseinandersetzen mussten, war, Ökolandbau hat ja nicht die hohen Ernten wie der konventionelle Landbau und dann geht es ja nicht, die Welt damit zu ernähren. Das ist eine Sache, die eigentlich schon längst widerlegt ist. Und immer wieder wird es aufgewärmt und dann sagt man, ja, wir brauchen aber die gesamte Technik und gerade jetzt in der Diskussion um Gentechnik wird es ganz hoch gespielt. Wir brauchen Gentechnik, um die Welt zu ernähren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Bisher hat Gentechnik kein einziges Problem gelöst, aber schon viele Probleme gemacht. Mhm. Ich habe es selbst gesehen in Südamerika. Ich war mit Brot für die Welt in Südamerika und habe Brasilien, Argentinien und Paraguay bereist. Und was da mit der gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Acker gekommen ist, das ist eine Sackgassenentwicklung. Und das fährt genauso gegen die Wand wie andere Technologien. Und wie gesagt, von den Heilsversprechen ist bisher nichts gekommen. Das Einzige, was gekommen ist, dass wir mit Ökolandbau eine Form von nachhaltiger Landwirtschaft haben, die auch die Grundernährung der Bevölkerung in den Ländern des Südens sicherstellen muss. Es gibt den Weltagrarbericht, den kaum jemand richtig zur Kenntnis genommen hat. Und dieser Weltagrarbericht sagt, Kleinbauern und Ökolandbau werden die Welt ernähren. Und diese Argumente sind bis heute nicht widerlegt, ganz im Gegenteil. Je mehr Argumente und wissenschaftliche Erkenntnisse dazukommen, desto mehr wissen wir, dass es nur in diese Richtung gehen kann.
Jetzt hast du schon das Thema Zukunft angesprochen. Da hätten wir auch noch die Frage an dich. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir dann im Hinblick auf die Biolandwirtschaft wünschen?
Ich wünsche mir gerade, wenn ich an meine ersten Worte zurückdenke, ich habe eigentlich im Bereich Entwicklungspolitik mal meine persönliche Sicht gesehen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir den Welthunger besiegen. Und wir werden ihn besiegen können, nur mit direkter Erzeugung der Lebensmittel vor Ort. ohne dass man es über die Weltmeere schippern muss. Und wir werden es auch nur mit Ökolandbau, allerdings auch neuen Formen von Ökolandbau. Also gerade in tropischen Ländern, Agroforst ist ein ganz wichtiges Thema. So werden wir das hinkriegen können. Und wenn ich es schaffe, bei dem, was wir hier gemacht haben, schon einige Anstöße in die Richtung zu geben und zu zeigen, es funktioniert. Ökolandbau funktioniert in Deutschland. Und das kann man auch als Anstoß an die Länder des Südens geben. Und wir haben auch Praktikanten aus Ländern des Südens immer auf dem Hof. Und ich hoffe, dass die auch die eine oder andere Idee mitnehmen. Und das wünsche ich mir auch, dass sie die weiter verbreiten. Dass das Herz des Käsehofes eines Tages in Afrika schlägt.
Das ist ein großer Wunsch. Du hast noch zwei weitere.
Ich habe noch zwei weitere.
Kaum zu glauben, heute ist es soweit. Heute sind drei große Wünsche möglich.
Ja, der eine Wunsch war ja schon sehr umfangreich. Deshalb trete ich beim zweiten etwas kürzer. Wenn wir hier viele Menschen auch auf dem Hof gesehen haben und vor allen Dingen viele junge Leute, dann wünsche ich mir, dass dieser Impuls auch gerade an die jungen Leute, gerade die Generation, die als nächstes die Riesenaufgaben schultern muss, dass das weitergeht und dass es vor allen Dingen Mut macht. Denn wir brauchen niemanden, der sagt, es geht alles nicht. Wir brauchen ganz viel Mut und auch die Erfahrung, dass man sich auch gegen die Unmöglichkeiten stellen kann. Und vielleicht passiert das eine oder andere dann doch schneller oder besser, als man es gedacht hat. Also Mut weitergeben, das wäre mein zweiter Wunsch.
So, und ob du es glaubst oder nicht, Ebi, nach dem ersten und dem zweiten Wunsch, du hättest noch einen dritten frei.
Ja, ich hätte noch einen dritten frei und der geht jetzt etwas ins Ganzheitliche hinein. Wir sehen im Augenblick Landwirtschaft als ein Produktionssystem. Das heißt, da wird irgendwas gemacht und dann kommen Lebensmittel dabei raus. Ich habe ganz andere Erfahrungen an Landwirtschaft. Und wenn ich auch sehe, mit welcher Begeisterung zum Beispiel Kinder auch im Boden arbeiten und da was anpflanzen und die Erfahrung machen, dass da was Essbares bei rauskommt. Und wenn ich auch sehe, aus meinen Erfahrungen, was mit Bodenverbesserung und Humusaufbau geht, der Dienst am Boden ist auch gleichzeitig ein Stück weit Menschheitsentwicklung. Und deshalb wünsche ich mir, dass Landwirtschaft eines Tages nicht mehr nur ein Produktionssystem ist, sondern dass das ein System ist, wo wir Menschen dran wachsen können, auch in unserer Menschlichkeit wachsen können. Und wie weit das gehen kann, ist, dass wir uns auch hinstellen und sagen, wir sind jetzt mit dem zufrieden, was wir haben. Denn eins haben wir hier in unserer westlichen Welt noch nicht gelöst. Die Frage zu beantworten, wann ist genug?
Mit diesen großen Worten, Ebi, ich kriege fast Gänsehaut, ich gebe es zu, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, ich gucke hier in viele Augen, die Ähnliches sagen, Gleiches sagen. Und ich abschließend einfach sagen darf, vielen, vielen Dank für diese Einblicke von, ja, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich ahne es, dass du uns in die Grundlagen der Ökolandwirtschaft mitnimmst, einführst, sie erlebbar und erfahrbar machst und wir heute ganz viel Neues eben erfahren konnten, was heute bei dir auf dem Käsehof los ist, in Landolfshausen los ist und wir damit auch den Blick in die weite Welt schaffen können. Und ich glaube, Menschen wie du machen das Fleckchen Erde ein bisschen besser, weil sie Mut machen. Und ich danke dir für diese Worte heute.
Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Und nicht vergessen, in 300 Jahren treffen wir uns wieder. Ne?